Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem zunächst tröstlichen Ausblick auf eben solche Bücher, die uns trösten, helfen, unterstützen können, wenn mal alles wieder grau und trist erscheint. Eine ganze Reihe von Neuerscheinungen gibt es in dieser Saison. Wir schauen uns einige an. Willkommen zur Lesart. Wo wir jetzt Trost spenden wollen. Genauer wird das unser Autor Benjamin Knödler tun mit etlichen Büchern genau zu diesem Thema, dem Trost. Guten Morgen, Benjamin.
Hallo.
Gestern saß ich in der U-Bahn und da weinte ein kleiner Junge herzzerreißend über irgendein Leid und die Mutter versuchte zu trösten. Ich musste gleich an unser Gespräch heute denken. Trost braucht's ja so viel, vom aufgeschlagenen Kinderknie, dem Liebeskummer bis hin zu schwerer Krankheit oder dem Tod eines geliebten Menschen. Das hat Menschen immer beschäftigt. Der antike Seneca schrieb schon im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung seine Trostbriefe. Es ist ein ewig zeitloses Thema. Ne?
Ja, das kann man allerdings sagen. Und trotzdem muss man auch wiederum sagen, dass das Thema jetzt 2000 Jahre alt ist und immer noch oder vielleicht auch wieder Konjunktur hat. Und das sieht man allein, wenn man sich anguckt, wie vielfältig so diese ganzen Neuerscheinungen sind, die es da so gibt. Da sind Sachbücher dabei, Essays, Romane, Bilderbücher, also ganz unterschiedliche Annäherungen, unterschiedliche Perspektiven. Und da fragt man sich ja dann schon so ein bisschen, warum ist das jetzt gerade wieder so wichtig? Und da gibt ein Buch, nämlich das von Madeleine Hoffmann, Trost, was wir alle brauchen, gibt da so ein paar Antworten, die ich ganz spannend fand. Zum einen nämlich, dass sie einfach sagt, schauen wir uns doch mal auf der Welt um. Da sind Krisen, da sind Kriege, Naturkatastrophen und so weiter. Diese Welt, die lässt uns, schreibt sie, untröstlich zurück. Da hat sie, glaube ich, einen Punkt. Und andererseits, und das packt sie ja auch in den Untertitel, es ist einfach ein Bedürfnis, das wir alle kennen.
Aber wenn eben dieses Bedürfnis sozusagen ja für uns alle eigentlich gleich ist, ja, gibt es dann so etwas auch wie eine Art ja, Standardformel für den Trost?
Ja, schön wär's vielleicht, aber das gibt es tatsächlich nicht und das arbeitet Madeleine Hoffmann auch sehr deutlich raus. Ausgangspunkt bei ihr ist, Hoffmann ist Journalistin und mit Anfang 30 wird bei ihr Brustkrebs diagnostiziert und auf einmal hat sie nicht nur mit dieser Diagnose zu tun und der Chemotherapie und all dem, was dann folgt, sondern eben auch mit der Frage nach Trost. Was tröstet einen selbst, aber eben auch, wie trösten einen eigentlich andere? Und Journalistin, die sie ist, begibt sie sich dann eben auf die Suche und sie kombiniert da eigene Erfahrungen mit Gesprächen, spricht mit anderen Betroffenen, aber auch mit Ärztinnen und Ärzten. Und sie macht damit ein Thema sehr zugänglich, das einerseits ja total omnipräsent ist. Also wir kennen alle Trostpreise, ich habe einen Haufen davon bekommen, Trostpflaster, wir laufen durch trostlose Gegenden und andererseits ist dieses Thema total schwer zu greifen und sie auf ihrem Streifzug bringt sie dann einige Themen so zum Vorschein, würde ich sagen. Also zum Beispiel eben, dass der Trost auf so eine seltsame Art und Weise ein Tabuthema ist, aber eben auch, dass die Art, wie wir getröstet werden wollen und wie wir Trost spenden können, wahnsinnig individuell ist und eben auch, dass die Gesellschaft oft nicht so einen guten Weg findet, zu trösten. Also ein sehr interessantes Spannungsfeld.
Das ist natürlich jetzt ein Ansatz, der wirklich aus einem eigenen Drama natürlich kommt. Vermutlich kann man sich das Gefühl dann doch sehr objektiv, sehr unterschiedlich fassen und genauer hinschauen. Ne?
Ja, absolut. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass es ganz verschiedene Formen der Auseinandersetzung mit diesem Thema gibt. Also was ich zum Beispiel total spannend fand, war ein Essay von Stieg Dagermann mit einer Entgegnung von Felicitas Hoppe, der eben auch Trost heißt. Und Stieg Dagermann hat diesen Essay 1951 geschrieben, als er mit einer Schreibblockade zu kämpfen hatte. Und wenige Jahre später hat er sich dann auch das Leben genommen. Und in diesem Essay, der dieses Jahr jetzt neu aufgelegt worden ist, da seziert er den Trost so richtig. Also da geht es wirklich um alles. Das ist eine existenzielle Auseinandersetzung. Das merkt man zum Beispiel in einem Zitat, mit dem er versucht, den Trost zu fassen. Da schreibt er, was ist die menschliche Geborgenheit dann anderes als ein Trost dafür, dass der Tod dem Leben am nächsten steht und welch ein schwacher Trost, der uns einzig daran erinnert, was er uns vergessen lassen will. Also da geht's wirklich ans Eingemachte und für ihn sagt er am Ende, ist Trost eigentlich nur die Erkenntnis, ein freier Mensch zu sein und in seinen Grenzen eine souveräne Person. Und ich fand daran sehr bemerkenswert, dass man ein Alltagsphänomen derart sezieren kann und das geschieht dann erst recht auch nochmal mit der Entgegnung von Felicitas Hoppe.
So wie Sie das beschreiben, Benjamin, klingt das nach einer sehr intensiven Auseinandersetzung, aber nicht wirklich tröstlich, oder?
Ja, also tatsächlich muss man natürlich auch sagen, es liegt irgendwie in der Natur der Sache. Da, wo der Trost ist, geht dem voran immer eine schwere Erfahrung, ein einschneidendes Erlebnis. Und die muss natürlich auch thematisiert werden. Das geht gar nicht anders. Aber es gibt dann eben auch Bücher, die weitergehen und die sagen, nach dem Schweren kommt der Trost und man muss beides erzählen. Und das ging mir tatsächlich besonders bei zwei Romanen so, die ich gelesen habe. Der eine heißt Perlen und ist von Sean Hughes. Und der andere heißt Mit dir, da möchte ich im Himmel Kaffee trinken, von Sarah Lorenz.
Das klingt jetzt aber nicht sehr, vom Romantitel her nicht so zwingend danach, dass es um Trost geht.
Nee, das stimmt. Aber das ist tatsächlich auch eine der Stärken dieser beiden Titel, würde ich sagen. Sie thematisieren den Trost, ohne das den Leserinnen und Lesern so ständig unter die Nase zu reiben. Überhaupt gibt es zwischen den beiden Titeln eine ganze Menge Parallelen. Im Zentrum stehen jeweils Frauen, die auf ihr bisheriges Leben zurückblicken und die in ihrer Jugend echt traumatische Dinge erlebt haben, für die Welt wirklich ein unwirtlicher, ein schrecklicher Ort zeitweise ist, die sich aber eben zurückkämpfen in ihr Leben. Mit dir, da möchte ich im Himmel Kaffee trinken, erzählt ein junges Mädchen im Zwiegespräch mit Mascha Kaleko oder eine Frau über ihre Jugend. Sie wird von ihrer Mutter nicht geliebt, kommt in ein Heim, für sie ein trostloser Ort, und sie fragt sich dann, wohin mit sich, wenn man ohne Trost ist. Sie stürzt sich dann ins Leben, sie reist aus, sie nimmt Drogen, lebt auf der Straße, erfährt schreckliche Dinge, sexuelle Gewalt, sie wird eine Systemspringerin, aber am Ende findet sie dann eben doch, was sie wirklich sucht. Und währenddessen werden eben ganz viele Dinge erzählt, die Trost spenden. Da ist die Sehnsucht nach Geborgenheit, aber eben auch tatsächlich Literatur. Da sind Bücher, sind Trost, aber eben auch die Gedichte von Mascha Kaleko, die sind auch in den Roman eingewoben. Und wenn man die dann liest, merkt man wirklich, ach, das hat wirklich was Tröstendes. Und spannend daran fand ich auch der Tonfall. Der ist nämlich wahnsinnig wütend und kratzig. Und das finde ich total spannend, weil der Trost auf diese Weise so richtig vehement eingefordert wird. Und ganz anders macht es Sean Hughes. Da ist der Ton sehr viel bedächtiger. Aber auch da eine Ich-Erzählerin, Marianne, die ihre Mutter verliert. Die Mutter verlässt das Haus und kehrt nie wieder. Sie hat sich vermutlich das Leben genommen. Und von da an ist eben auch diese junge Frau, eine Versehrte und eine, die nach Trost sucht, und die dann aber auch am Ende zu der Erkenntnis gelangt, dein Herz ist gar nicht gebrochen. Also auch da ist diese Auflösung, auch da spielt Literatur eine große Rolle, die trösten kann. Und das Schöne daran ist eben, der Trost, er ist am Ende doch überall zu finden, selbst in den schwärzesten Geschichten.
Jetzt muss ich gleich wieder an meine Jungen da von gestern in der U-Bahn denken. Das ist ja zweimal die Trostsuche aus der Sicht von Kindern. Ich meine, gerade für Kinder ist das Trösten ja so eine essentielle und eine wichtige Geschichte. Ich vermute, dass da im Kinderbuchbereich auch ordentlich Tröstliches zu lesen ist, oder?
Ja, absolut. Es gibt natürlich so das Grundphänomen, man möchte unbegreifliche Dinge erklären. Also es gibt eine ganze Menge Bücher über, was bedeutet der Tod, was bedeutet es, wenn ich Schmerzen habe und so weiter. Und trotzdem sticht ein Buch raus, weil es eben den Trost tatsächlich so thematisiert. Das ist von Moni Port und heißt Mein tröstliches Buch und ist tatsächlich genau das. Es ist tröstlich. Das ist so collagenhaft zusammengeschnitten. Da stehen Fotos, Zeichnungen, so Comicstrips, aber auch mal alte Gemälde stehen neben größeren und kleineren Wahrheiten so rund ums Thema Trost. Und ab und zu ist auch so eine kleine praktische Anleitung dabei. Da gibt es dann eine Checkliste, was würde mir jetzt helfen und so, also um einen gewissen Zugang zu bieten. Und das funktioniert auch. Also man kriegt dann einen wahnsinnigen Zugang zu. Das muss man auch als Warnung den Erwachsenen sagen, denn das geht einem tatsächlich sehr zu Herzen. Und man verlernt das ja so ein bisschen. Und dort kriegt man diese Kinderperspektive wieder und die Lehre, Trost gehört in den Alltag, alle brauchen ihn irgendwann einmal, und das wird auch wirklich so aufgeschrieben, alle Ausrufezeichen, damit das mal klar ist. Wir alle sind verletzlich und wir alle brauchen Trost, ob das jetzt ist, weil ein Eis auf den Boden fällt oder weil die Großmutter stirbt.
Jetzt hätte ich gedacht, dass dieses letzte Buch doch so in die Richtung Ratgeber geht, aber es ist überraschend, dass Sie eigentlich gar keine Ratgeber dabei haben, Benjamin. Ich meine, da wäre die Nachfrage doch riesig, ne? Trost, ja, Trost von A bis C, A bis Z.
Ja, wahrscheinlich wäre da die Nachfrage wirklich groß, weil es so eine Unsicherheit gibt. Ich muss aber persönlich gestehen, ich bin ganz schön froh, dass es die nicht gibt, weil es eben so ein komplexes, kompliziertes und sehr individuelles aktuelles Thema ist. Ich glaube, das würde nicht gut funktionieren. Und andererseits gibt es eben ganz, ganz tolle Titel, die den Freiraum lassen, sich selbst auch seine Position zu entwickeln, würde ich mal sagen. Und da muss man unbedingt auch noch das Handbuch für Traurigkeiten nennen. Das sind Minuten-Essays, so heißt es im Untertitel. Und darin setzt sich Katharina Hacker in großartiger Kurzform mit Traurigkeit auseinander. Das Schwere, das Traurige im Leben kommt da aber gar nicht so schlecht weg. Sie sagt eigentlich eher, wir sollten die Traurigkeiten geduldig und freundlich betrachten. Und sie sagt, das soll kein tröstliches Buch sein, ist es aber natürlich trotzdem. Und man lernt auch was über den Trost. Da nochmal ein Zitat, das finde ich sehr gut einfängt. Sie schreibt an einer Stelle, guter Trost lässt, aber die Traurigkeit mindert sie nicht einmal, macht sie zu etwas, mit dem man doch leben kann und manchmal, weil sie etwas Verlorenes ja gerade in sich birgt, lieber leben möchte. Und das fand ich tatsächlich sehr tröstlich.
Bücher zum Trost und Trösten. Benjamin Knödler hat uns welche vorgestellt. Danke. Am Freitag in der Leser. Das ist unser Krimitag mit der hauseigenen Krimi-Bestenliste. Jeden Monat neu und frisch jetzt im Mai eingestiegen ist ein deutscher Roman von Susanne Kaiser. Von Haus aus ist sie Journalistin, hat ein vielbeachtetes Sachbuch über Gewalt gegen Frauen geschrieben. Das kam vor 2 Jahren heraus. Und nun greift sie genau dieses Thema Frauenhass und toxische Männlichkeit literarisch auf in ihrem Krimi Riot Girl. Ein Fall für Obalski. Unser Jurymitglied Katrin Dörksen verrät uns mehr und auch vom Erdbeben, mit dem dieser Roman spektakulär beginnt. Hören Sie mal.
Neue Krimis.
Es ist ein wunderschöner Frühlingstag und in München bebt die Erde. Auslöser sind allerdings in Susanne Kaisers Riot Girl, ein Fall für Obalski, nicht etwa Erdplatten, sondern Hunderte von Frauen. Bei einem Konzert von Taylor Swift springen die alle gleichzeitig in die Luft. Das ist so eine TikTok-Challenge, die von feministischen Aktivistinnen lanciert wurde. Aber nicht nur so for fun, sondern gleichzeitig gehen auch Drohschreiben bei den bayerischen Behörden ein. Innerhalb von nur 10 Tagen sollen die bitte in allen angezeigten Fällen von Gewalt gegen Mädchen und Frauen Ermittlungen einleiten und am besten auch gleich die Täter festnehmen. Denn sonst wird noch eine ganz andere Welle das Land erschüttern. Riot Girl ist ja, wie der Titel schon sagt, ein Fall für Obalski. Und diese Obalski, die gehört zur Sondereinheit der Polizei. Und die wird als verdeckte Ermittlerin ins Jugendamt eingeschleust, um Kontakt zu den Drahtzieherinnen aufzunehmen. Das heißt, ihre Arbeit besteht erstmal vor allem darin, dass sie sich in deren Kommunikation auf Social Media reindenken muss. Also deren Sprachcodes entschlüsseln, den Jugendslang, Internetsprech, aber auch den Sprachgebrauch spezifischer Fandoms oder Regiolekte. Beamtendeutsch mit den ganzen Abkürzungen. Das ist also so eine Art Ermittlungsarbeit auf Sprachebene. Und das macht Riot Girl unheimlich zeitgeistig, denn für die Autorin sind klar Jugendpsychologie und organisierter Frauenhass ganz geläufige Referenzen, aber ganz genauso auch aktuelle Computerspiele, TikTok-Trends oder eben die Lyrics von Taylor Swift. Die Perspektive von Obalski, die ist deswegen so interessant, weil die wahnsinnig ambivalent ist. Also sie ist einerseits die Ermittlerin, also muss sie auch die Mädchen, die sie da kennenlernt, als potenzielle Täterinnen begreifen. Aber gleichzeitig ist sie auch Feministin. Und das heißt, sie versteht die Ängste dieser Frauen und die Wut. Und auf dieser Basis geht Susanne Kaiser jetzt eine ganze Reihe Gedankenspiele durch. Also, was wäre eigentlich, wenn wirklich absolut jede sexuelle Belästigung oder Diskriminierung wirklich gemeldet und auch verfolgt würde? Oder was würde passieren, wenn Feministinnen zu ähnlichen Methoden greifen würden wie manche Klimaaktivisten? Und das gibt Riot Girl eine Dringlichkeit, ich finde, die ist gar nicht mal so wahnsinnig oft anzutreffen in der deutschen Krimilandschaft. Ist dabei jetzt jede narrative Wendung, jedes Detail absolut wasserdicht? Nö, aber ehrlich gesagt geschenkt. Taylor Swift, die singt ja schließlich auch von den Vorzügen geschickt platzierter Wahrheit. Nobody, no crime.
Right Girl, ein Fall für Obalski, der neue Roman von Susanne Kaiser, jetzt im Wunderlich Verlag erschienen mit 413 Seiten für 24 Euro. Neu im Mai auf Platz 9 unserer Krimi-Bestenliste. Vollständig steht sie auf unserer Website und wenn Sie mehr über Krimis oder über jetzt Susanne Kaiser wissen wollen, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da gehen wir heute an einen Ort für Zufälle, wie eine der größten deutschsprachigen Lyrikerinnen überhaupt einen Text über Berlin betitelt hat, Inge Borg-Bachmann. Geschrieben hat sie ihn vor rund 60 Jahren und jetzt ist er in einer kommentierten Edition neu erschienen. Kritikerin im Studio ist Elke Schlinsuck, unsere Kollegin aus der Lesart und die Expertin für alles von und um Inge Borg-Bachmann. Elke, sei gegrüßt.
Guten Morgen.
Du kennst ja wirklich alles von ihr. Ich meine, dieser Text ist nun aber doch schon entlegen, wie gesagt, vor 6 Jahrzehnten geschrieben. Wie war es jetzt für dich, ihn nochmal zu lesen? Funktioniert er noch?
Der hat schon immer noch eine ganz, ganz besondere Wirkung. Man muss ja dazu sagen, das ist ein fiebernder, rasender Text über Berlin. Die einzige Frontstadt Westberlin, die Mauer steht ja 61 erst erbaut, als Bollwerk steht ja erst 2-3 Jahre, als Bachmann diesen Text schreibt. Und nicht nur deshalb ist er voller Groß- und Kleinkatastrophen. Da führt jeder Satz ins Ungewisse, ins Groteske. Das muss man sich wirklich so vorstellen. Bachmann beschreibt ein Berlin, das voller Leute ist, die zum Beispiel in Fettpapier eingewickelt sind. Was soll das? Sie beschreibt Bauplätze, auf denen noch niemand zu bauen anfängt. Und sie beschreibt Flugzeuge, die in Berlin durch jedes Zimmer böllern. Dieses Berlin beschreibt Bachmann und dieser verstörende Blick, der hat damals natürlich Publikum und Kritik vollkommen irritiert. Von einer neuen, anderen Bachmann ist da die Rede. Man vermisste den hohen Ton der Dichterin. Ja, und dieser experimentelle Text mit seiner besonderen Wahrnehmung auf die Inselstadt des Wahnsinns, den können wir jetzt hier in der neuen Edition nochmal entdecken.
Mein Inge Borg-Bachmann war damals schon der große Star am Lyrik-Literaturhimmel. Warum kam sie eigentlich damals nach Berlin?
Sie hatte ein Stipendium der Ford Foundation und kam 1963 in die geteilte Stadt. Da kamen viele Künstler, um dieses Insel-Berlin im kommunistischen Ozean kulturell wieder aufzubauen. So auch Bachmann, sie blieb 2,5 Jahre bis Ende 65. Das war der Geldsegen, den sie da einfach nutzen wollte. Das war natürlich gut bezahlt. Und zum anderen nutzte sie nach der Trennung von ihrem Lebenspartner und Schriftsteller Max Frisch das jetzt als Möglichkeit, aus dieser prekären Trennungslebenssituation in der Schweiz herauszukommen. Und wie enorm diese Krise war mit Krankenhausaufenthalten in Berlin, in Zürich, das ist vielfach beschrieben worden. Das muss jetzt nicht weiter erwähnt werden. Und trotzdem, und das ist das Interessante, steht dieser kleine Aufenthalt in Berlin und dieser Text wirklich für einen absoluten Anfang, für ein Aufbrechen. Einmal aus der Schreibkrise, denn sie beginnt wieder zu schreiben. Sie hat viele Jahre keinen Text publiziert. Nun bekommt sie den Büchnerpreis. Da muss eine notwendige Dankesrede her. Sie muss einen neuen Text schreiben. Und zum anderen zeigt dieser Text einen Ort für Zufälle, den sie hier in Berlin schreibt, auch diese Frau beginnt einen vollkommen neuen Anfang im Schreiben. Radikal, mutig. Hier beginnen ihre Todesarten. Das ist der Romanzyklus, den sie später viele Jahre weiterschreiben wird und die Gewalten im Alltag verfolgen wird. Marlena wird dabei als einziger erscheinen.
Aber noch mal genauer in dem Text. Du hast Ihnen jetzt vorhin schon einige Details und einige Motive genannt, was da vorkommt. Aber wie ist er genau gemacht? Also wie ist er aufgebaut? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, man muss auch dazu wissen, dass es ja ein extrem kurzer Text ist. Ne? Der erschien 1965 in dem frisch gegründeten Klaus-Wagenbach-Verlag in dieser kleinen schwarzen Quartheft-Reihe. Mhm. Ein schmales Bändchen. Und Günter Grass hat damals noch die Zeichnungen gemacht für diesen Band. Der funktioniert rätselhaft, um das auf den Punkt zu bringen. Sie beginnt mit ihrer Eröffnungsfrage: Es ist etwas in Berlin. Es kommt vor. Es soll vorkommen. Da ist falsch geraten auch einmal eine Unterbrechung drin. Also in dieser Sprunghaftigkeit entwickelt Bachmann hier viele variable Krankheitsbilder. Überhaupt, Berlin erscheint ja als großes urbanes Krankenhaus, eine Stadt voller kranker Leute. Das ist die Stadt selbst ist krank. Da laufen die Versehrten umher. Und man muss schon dazu sagen, so sehr Bachmann diese Krankheitsmetapher hier strapaziert, das ist nicht nur ihre eigene Selbstwahrnehmung, die sie hier beschreibt in dieser schwierigen Krisensituation. Nein, sie schaut auf die geschichtlichen Voraussetzungen dieser Stadt und das macht sie ganz klar und deutlich. In der Vorrede zu dem Text heißt es: Die Beschädigung von Berlin Deren Voraussetzung geschichtlich ja bekannt sind, die erzwinge buchstäblich eine Einstellung auf Krankheit. Also dieser Schauplatz des Entsetzens, diese Wunden vergangener Kriege, die zeichnet sich fortwährend nach.
Und der Titel, was hat damit auf sich? Ort der Zufälle? Was wären das für Zufälle?
Ja, ich finde das ganz raffiniert. Da bedient sie sich bei Büchner. Es ist ja die Büchner-Preisrede. Und sie schnappt sich diesen kleinen Text Lenz von Büchner. Und dieser Sturm- und Drangdichter ist ja auch bekannt, dass er, da er das Leiden nicht ertragen konnte, im Wahnsinn endet. Bachmanns Zufälle sind synonym für diese Krankheit und Wahnsinn dieses Büchners, den sie beschreibt. Und so liest sich dann auch ein Ort für Zufälle als ein Durchjagen von deutschen Zufällen des deutschen Wahnsinns. Und deshalb ist in Berlin alles verrückt, ein Chaos. Die Straßen heben sich um 45 Grad und die Stadt kreist und bebt. Das ist der Grund dieses Beben danach.
Der Text ist nun kurz, die neue Ausgabe ist auch kommentiert und so wären es fast 200 Seiten auch. Mein Ingeborg Bachmann gehört natürlich längst zum akademischen Kanon auch. Alles wird erforscht, gedeutet, auch die entlegensten Texte werden publiziert. Ich meine, ist diese Edition nun eher etwas so für Spezialistinnen wie dich oder Spezialisten oder auch für jemand wie mich, der sich nicht so auskennt, aber Bachmann toll findet?
Also das ist ja wirklich ein experimenteller Text, aber den jetzt nochmal zu lesen, also in unserer krisen- und kriegsgeschüttelten Gegenwart, ist wirklich buchstäblich. Augen öffnen. Ich habe mich selber so gewundert, ihn jetzt nochmal zu lesen. Die Salzburger Edition, die verfolgt natürlich gründlich alle Entstehungsstufen dieses Textes. Und vieles ist auch bekannt, wie wichtig dieser Text also für die Todesarten ist. Aber er gibt auch Zugänge, neue Zugänge macht er möglich. Ich fand einen von der Herausgeberin Martina Wörgötter hochinteressant, dieses Es ist etwas in Berlin mit dem Begriff der Zeugenschaft zu lesen, eines gerichtlichen Zeugen. Dieses Es ist etwas. Was passiert da? Ein Zeuge, der immer alles in Zweifel zieht. Also eine Figur, die uns immer wieder das vor Augen führt. Da wird also bis heute eigentlich eine hochaktuelle Frage virulent, wie überhaupt Zeugnis ablegen von der Geschichte. Und damit ist Bachmanns Berlin-Text unbedingt, glaube ich, was für die Gegenwart.
Dankeschön. Elge Schlingsog über Ein Ort für Zufälle. Der Text von Ingeborg Bachmann jetzt neu in der Salzburger Edition mit 191 Seiten für 38 Euro. Alle Angaben, auch die Besprechung von Elge Schlingsog lesen. Hören Sie in Ruhe nach unter Deutschlandfunk Kultur oder in der DLF-App.
Straßenkritik.
Hallo, mein Name ist Lilian Dingler und wir stehen hier in der schönen Fachwerkstatt Calw. Ich lese gerade Die blaue Stunde von Paula Hawkins. Es ist ein Psychothriller. Ich bin leider erst beim zweiten Kapitel. Ich habe es gestern angefangen. Bis jetzt ist es sehr, sehr spannend und ich bin gespannt, was noch passiert. Es geht um eine Künstlerin, die schon verstorben ist und die eine Skulptur gemacht hat, in der jetzt menschliche Knochen gefunden wurden. Den Buchtipp habe ich von einem Bookstagrammer bekommen und bis jetzt finde ich das Buch sehr, sehr spannend.
Aus der Hermann-Hesse-Stadt Calw in Baden-Württemberg kamen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Den schönen Schluss spendiert uns Lilian Dingler. Sie legt uns Die blaue Stunde ans Herz, den Roman von Paula Hawkins. Bei TTV gibt es die deutsche Ausgabe, übersetzt von Birgit Schmitz. 368 Seiten kosten 22 Euro. Und heute Abend sollten Sie auch, wenn Sie sich für Literatur interessieren, einschalten, denn dann gibt's wieder unser Literaturfeature mit einem Ausflug heute in die australische Thriller-Szene. Da bin ich persönlich sehr gespannt drauf, weil ich die australischen Krimis toll finde. Man lernt da ungeheuer viel über die australische Gesellschaft und die Mentalität. Unsere Autorin Margarete Blümel, die war in Down Under, hat Autorinnen und Autoren besucht, auch einen der großen Stars dort, Lorraine Peck. Wir hören sie gleich mal kurz, aber erst beginnen wir mit Musik aus Australien.
I came upon the prison ship, bowed down by iron chains. I cleared the land, endured the lash, and waited for the rains. I'm a settler, I'm a farmer's wife, on a dry and barren run. A convict, then a free man, I became Australian.
We're only 220 years old as a country.
Offiziell ist Australien jetzt 220 Jahre alt. Zur Geburtsstunde des Landes gab es neben den Ureinwohnern eine weiße Bevölkerung, die aus englischen und irischen Sträflingen nebst deren Aufsehern und ein paar Soldaten bestand. Der Wertekanon, gut und böse, richtig oder falsch, ist bei uns tief verankert.
you know, the police, the right and wrong, and how that all adds up.
Die australische Krimi-Autorin Lorraine Peck trägt ihr schulterlanges Haar offen und bewegt sich mit der disziplinierten Grazie einer Ballerina durch ihr Luxus-Apartment. Es gibt frisch gepressten Orangensaft, ein vegetarisches Buffet und einen großartigen Ausblick auf den Hafen von Sydney. Ganz in der Nähe sind 1788 Lorraine Pecks Vorfahren an Land gegangen.
Australian crime is infused with our pioneer spirit.
Australische Thriller sind von unserem Pioniergeist durchdrungen, ebenso wie von dem uns eigenen lakonischen Humor. Der allerdings kommt an seine Grenzen, wenn sich unser ausgeprägter Sinn für Recht und Unrecht meldet. Wir wollen einfach, dass Gerechtigkeit waltet. Das ist oft Thema in den Kriminalromanen. Und damit unterscheiden wir australischen Krimi-Autorinnen und Autoren uns doch ziemlich von unseren Kolleginnen und Kollegen im Rest der Welt.
Die Krimi-Autorin Lorraine Peck in unserem Feature über die Thriller-Szene in Australien. Heute Abend hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur um 19.30 Uhr. Sie gehörte zu den bedeutendsten Intellektuellen der USA, die Schriftstellerin Susan Sontag. Weltweit wurde sie berühmt und einflussreich für ihre Essays, ihren Geist, ihre Persönlichkeit. 2004 ist sie gestorben. Heute öffnet im Münchner Literaturhaus eine Ausstellung über Susan Sontag. Andi Hörmann konnte die Schau schon vorab sehen und hat auch die Kuratorin Anna Seethaler getroffen.
Susan Sontag ist bis heute immer noch bekannt dafür, dass sie für die Aufhebung der Unterscheidung zwischen Hochkultur und Pop- oder Unterhaltungskultur plädierte.
Everything matters, also alles ist von Bedeutung, schreibt Susan Sontag bereits mit 16 in ihr Tagebuch. Es ist der Titel der Ausstellung dieser ikonischen Intellektuellen im Literaturhaus München.
Sie hat eben dafür plädiert, dass Kunst nicht bewertet wird, sondern sie hat gesagt, gerade in Zeiten, die politisch aufgeladen sind, soll man sich durch Kunst inspirieren lassen.
Die Inspiration steht über der Interpretation. Und Bedeutung verbirgt sich nicht nur im Artifiziellen, Bedeutung steckt auch in unscheinbar banalen Alltäglichkeiten.
In ihrem berühmten Essay Against Interpretation hat sie das ja auch, ich muss mal anders anfangen.
Wenn Tanja Graf, die Leiterin des Literaturhaus München, neu ansetzt, verrät das auch etwas über die Bedeutung der Form gegenüber dem Inhalt. Everything matters à la Susan Sontag. Gedanken formulieren über das Drehen der Worte, das Wenden der Buchstaben. A, B, C wie die Kultur des Camp.
Was ist Camp? Zum Beispiel der Film King Kong. Oder Lampen im Tiffany-Style. Camp kann auch die Liebe zur Übertreibung sein, zur Affektiertheit.
X, Y, Z wie Zaudern, Zombies und Zwischentöne.
Ob das jetzt Lektüren sind, ob das Bilder sind, ob das frühe Fotografien sind, ob das Filme der 60er, 70er, 80er Jahre, Science Fiction. Sie hat absolut keinen Unterschied gemacht, zwischen dem sie fand alles gleich interessant.
Mein Name ist Anna Seethaler, ich bin die Kuratorin unserer neuen Ausstellung Susan Sontag Everything Matters.
Ich vermute mal, diese Türme hier sind vielleicht Wolkenkratzer?
Sehr richtig, ja. Dann hat es doch funktioniert. Wir haben uns an Susan Sontags Lebensort New York begeben, haben nicht nur unsere Fensterfassade mit Fotos illustriert, sondern auch die einzelnen Ausstellungsstationen in Wolkenkratzer hineingebaut. Und so haben wir hier als 5 Stationen in der Ausstellung.
In den aus grauen Holzlatten stilisierten und bis unter die Gewölbedecke gebauten Wolkenkratzergerüsten befinden sich die Ausstellungsobjekte. An der ersten Station Lesen gibt es Faximiles früher Tagebuchnotizen zu sehen. Mit dem der Ausstellung titelgebenden Zitat Everything Matters und Susan Sontags Anmerkungen ihrer frühen und lebenslangen Begeisterung für europäische Literatur. Huxley, Joyce, Kafka. Schreiben ist das Thema des zweiten Wolkenkratzers. In dem ihr schwarzer Montblanc-Füllfederhalter mit Goldapplikationen unter einem Glaskubus liegt. Eine Station weiter hängen Porträtbilder der immer etwas beiläufig attraktiv wirkenden Intellektuellen mit durchdringenden Blicken. Thema Sehen. Dazu ein Exponat aus ihrer Garderobe.
Und zwar Susan Sontags Ledermantel, den sie auf dem berühmten Foto des Fotografen Richard Avedon aus dem Jahr 1978 trägt.
Ja, die Fransen sind ein bisschen ungewöhnlich.
Sieht man überhaupt nicht auf dem Foto, auch was ich ziemlich Wahnsinn finde. Ja. Das ist ein Schal, der sozusagen Teil des Mantels ist, hier oben angenäht. Und mit diesen langen Fransen in diesem dunklen Schokoladenbraun. Und man kann sich hier natürlich auch die Autorin als lebendige Person ein gutes Stück besser vorstellen, wenn man hier diesen Mantel, der ihr, wie man auf dem Foto sieht, sehr genau gepasst hat, in der Ausstellung hängen sieht.
Das Schöne an dieser Ausstellung über Susan Sontag in München ist, dass hier die brillante Essayistin und lange verkannte Schriftstellerin nicht nur für ihre bahnbrechenden Errungenschaften im Kulturdiskurs gefeiert wird, auf dem zweiten Blick bekommt mit dieser Ausstellung dann auch das scheinbar Triviale eine Bühne. Everything matters, alles hat eine Bedeutung. Auch die Fransen der Kleidung. Mode demonstriert eben auch Haltung.
Sie ist heute eine Ikone der queer-feministischen Bewegung. Sie selber hat sich aber vehement dagegen gewehrt.
Ja, modisch war sie natürlich auch eine Stilikone. War es bei Ihnen dann auch so? Sind Sie auch als Literaturstudentin im Cowboystiefel und Rollkragenpulli rumgelaufen?
Susan Sontag war übrigens jemand, die im Grunde genommen selber relativ wenig Wert auf Kleidung legte und eher burschikos war. Aber weil sie so unglaublich schön war sie natürlich das begehrte Objekt für viele berühmte Fotografen, die von ihr berühmte Porträts gemacht haben. Aber sie selbst war jetzt keine Fashionista.
Und Sie haben sich nicht anstecken lassen?
Natürlich, ist doch klar. Ja. Ist doch klar, ja klar.
Die Macherin von Susan Sontag, Everything Matters, die Ausstellung in München im Literaturhaus, ist ab heute bis Ende November zu besuchen.